Jetzt sind wir in dieser Predigtreihe beim zweiten Teil angekommen. Verwurzelt beten. In der letzten Einheit zum Thema Beten ging es um das sehnsuchtsvolle Beten. Wir beten und kommunizieren dabei mit Gott, unserem Schöpfer. Das können wir als Christen auf eine einzigartige Art und Weise tun. Wir dürfen durch Jesus Christus zu Gott als unserem Vater kommen. Das haben wir schon in der Betrachtung zum Vater unser gesehen. Wir dürfen zu Gott als unserem Vater, zu Gott als unserem Papa kommen. Eine unglaubliche Nähe und Intensivität, die Jesus Christus uns ermöglicht, zu diesem einzigartigen Gott. Wir dürfen durch Christus auch auf unser Leben schauen mit einer neuen Perspektive. Denn wir dürfen gottzentriert leben. Wir dürfen unser Leben nicht nur um sich selbst kreisen lassen, sondern tatsächlich auch Gott in unseren Mittelpunkt nehmen. Weil Gott sich für uns Menschen erlebbar macht und wir seine Wirklichkeit in unserem Leben erkennen, können und dürfen wir auch eine Sehnsucht nach ihm haben. Eine Sehnsucht danach haben, Zeit mit ihm zu verbringen. Auch wird in uns eine Sehnsucht nach eben dieser Liebe, die Gott auch uns schenkt, geweckt. Weil wir die Liebe Gottes erkennen dürfen, dürfen wir Sehnsucht danach haben. Dürfen wir uns sehnen danach, bei Gott zu sein. Wir haben bei der Betrachtung zum letzten Thema auch gesehen oder eine Aussage von Augustinus gehört, einem Christen aus dem 4. Jahrhundert. Der hatte gesagt, die Sehnsucht betet stets, auch dann, wenn die Zunge schweigt. Wann schläft das Gebet ein? Wenn die Sehnsucht erkaltet. Wenn unsere Sehnsucht zu Gott erkaltet, dann hört unser Gebet auf. Was können wir machen, wenn die Sehnsucht erkaltet? Was können wir machen, wenn wir als Christen tatsächlich auch in unserem Gebet einschlafen? Unser christliches Leben und unsere Gebete und Sehnsucht, ja, vielleicht nur noch von einer Sehnsucht nach dieser Sehnsucht getrieben wird. Wenn wir uns zwar ein intensives Gebetsleben und tiefgehende Erfahrungen mit der Wirklichkeit Gottes wünschen, aber das für uns in eine unerreichbare Ferne rückt, was können wir dann tun? Eine Möglichkeit, die wir hier haben, ist das, was wir heute unter dem Titel Verwurzelt beten betrachten wollen. Es geht hier um das Lernen aus einer segensreichen Geschichte. Viele der Probleme, die wir heute in unserer Zeit haben, die sind schon etlichen Christen vor uns auch begegnet. Auch sie hatten mit Ablenkungen zu kämpfen. Auch Christen vor uns haben damit zu kämpfen gehabt, dass sie beten wollten, aber es dann doch nicht konnten. Dass sie manchmal diese Situation vor Augen hatten, dass sie sich so wünschen, im Gebet vor Gott zu stehen und Zeit mit ihm zu verbringen, aber irgendwie nicht zu diesem Punkt kommen. Es sind so viele Ablenkungen in unserem Leben, die dem manchmal geschuldet sind, aber manchmal gibt es auch ganz andere Sachen, Freude und Leid. Wir Menschen heutzutage haben einiges erreicht, was für viele Menschen vor uns undenkbar gewesen ist. Dass zum Beispiel jeder von uns die Möglichkeit hat, eine eigene Bibel zu haben, vielleicht sogar mehrere Bibeln zu haben. Das ist etwas, was wir erreicht haben, das war für die Menschen vor uns undenkbar. Heutzutage kann man auch die Bibel digital lesen. Man muss nicht mal ein Buch mitnehmen, nicht mal zum Gottesdienst. Man hat ja ein Smartphone, in dem auch nicht nur eine Bibelübersetzung zu finden ist. Ganz schnell findet man dort viele verschiedene Bibelübersetzungen. Und darüber hinaus haben wir in unserer heutigen Zeit auch die Möglichkeit, uns mit so vielen christlichen Inhalten zu beschäftigen. Wir haben von fast überall Zugriff auf christliche Botschaften, die in Zeitungen zu finden sind, die im Radio, im Fernsehen, aber auch im Internet zu finden sind. Wir können uns so intensiv mit Gott aber auch mit seiner Botschaft beschäftigen, wie noch keine andere Generation vor uns. Aber noch nie war es auch leichter, sich ablenken zu lassen von eben all diesen Sachen, die doch auch so positiv sein können. Egal, ob es nun der Artikel vor dem christlichen Teil ist, der so interessant zu sein scheint, in der Zeitung, oder aber etliche andere Sachen, die unsere Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Wir können uns so intensiv mit Gott und seiner Botschaft für uns beschäftigen, wie eben keine andere Generation vor uns, und doch können wir uns auch so leicht ablenken lassen, wie keine andere Generation. Nie war es leichter, etliche Stunden damit zu verbringen, Filme, Videos oder auch Spiele zu spielen. Nie war es leichter, sich irgendwie auch seine Zeit zu verbringen mit etwas, wo am Ende dann nicht wirklich ein Ergebnis steht. Zumindest keins, was so offensichtlich zu sein scheint. Ich sage nicht, dass das falsch ist, denn auch ich persönlich, ich brauche auch immer wieder diese Ablenkungen in einem Film, den ich mir anschaue, auch gerne mit meiner Frau zusammen, in einer Serie, die ich schaue, oder auch Spiele, die ich spiele. Ich persönlich brauche diese Ablenkung manchmal zum Abschalten, um zur Ruhe zu kommen. Aber bei dem allen steckt natürlich auch eine große Gefahr drin, dass diese Ablenkung in meinem Leben einen Stellenwert bekommt, den sie eigentlich gar nicht haben sollte. Ablenkungen, die uns davon abhalten, Zeit mit Gott zu suchen. Zeit mit Gott in einer Sehnsucht auch nach ihm zu suchen. Neben solchen Ablenkungen, wie auch immer die sonst noch aussehen mögen, gibt es auch anderes, was uns davon abhält, Zeit mit Gott zu verbringen. Zweifel, Schmerz, aber auch Leid. Aber genauso gut auch positive Dinge im Leben. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie leicht es mir doch früher fiel, morgens aufzustehen, Bibel zu lesen und zu beten, zu einer Zeit, in der ich noch nicht verheiratet war. Dieses Positive in meinem Leben, dass ich verheiratet sein darf, und noch viel positiver auch, dass ich 3 Kinder haben darf, das nimmt mir aber an manchen Stellen diese Möglichkeit, eben diesen Start, so wie ich ihn gerne gemacht habe in den Morgen, auch tatsächlich wieder so umzusetzen. Denn morgens, wenn ich aufstehe und schon die Kinder an meinem Bett rütteln oder sonst was, dann habe ich keine Zeit mehr zu sagen, ja, jetzt legt euch noch mal eine Viertelstunde hin, ich bete und lese erst der Bibel. Ja, ein sehr positives Element in meinem Leben, das mich trotzdem auch irgendwie davon abhält, diese Zeit mit Gott zu finden. Wie können wir dort uns auf eben diese Zeit konzentrieren? Eben vielleicht auch neu uns verwurzeln in Christus. Was können wir aus der Geschichte lernen, das uns hilft, hier im Gebet dran zu bleiben? Die letzten 2000 Jahre des christlichen Glaubens zeigen, es gab immer wieder Leute, die gefragt haben, wie kann ich im Gebet dranbleiben? Und das eben auch bei all den Ablenkungen, die auch damals schon vorhanden waren. Ablenkungen, die eben der Tag so mit sich bringt, egal ob in Herausforderungen oder auch in schönen Sachen. Diese Leute haben unterschiedliche Sachen entdeckt. Und ich möchte, bevor wir weiter in dieses Thema auch eintauchen, zunächst mal mit einem Zitat am Anfang beginnen, das so ein Stück weit über diesen Überlegungen drüber stehen soll. Und zwar geht es eben um ein Zitat von Eduard Wächter, einem Pastor, der Anfang des 20. Jahrhunderts, also inzwischen vor circa 100 Jahren, beziehungsweise auch ein bisschen mehr als 100 Jahre, von der Landeskirche zum Bund FEG gewechselt ist. Und dieser Pastor, der hat geschrieben, du darfst das Zitat einblenden, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch bald nicht mehr zu unbestimmten Zeiten. Wenn wir uns an manchen Zeiten des Tages eben keine Zeit für Gott nehmen, weil das irgendwie so ein festes Ritual in unserem Leben geworden ist, dann kann es ganz schnell sein, dass wir auch bald überhaupt nicht mehr beten, weil das Gebet seinen Stellenwert auch in unserem Leben verliert. Ein Zitat, das mich wieder neu ins Nachdenken geführt hat und mir bewusst macht, wie wichtig und bereichernd doch auch Traditionen sein können. Ja, richtig, Traditionen, Verhaltensweisen und auch Gewohnheiten, die teilweise auch über mehrere Generationen hinweg weitergegeben werden. Vergleichbar mit dem Weihnachtsfest, an dem es für viele zur Tradition gehört, neben einem Weihnachtsfest eben auch die Kirche zu besuchen. Eine Tradition, die in vielen Augen vielleicht tot zu sein scheint, aber eben auch hier mehr als nur eine leere Hülle sein kann. Natürlich steckt in dem Ganzen auch eine gewaltige Herausforderung, denn, um ehrlich zu sein, für manch einen ist so eine Tradition wie der Kirchenbesuch an Weihnachten doch nur noch eine leere und tote Hülle. Es gibt tatsächlich ein solches Verständnis von Traditionen, dass Traditionen zu nichts Nütze sind, dass Traditionen teilweise auch höher geachtet werden als das Wort Gottes. Auch sowas begegneten wir in der Bibel. Jesus Christus hat selbst mit Traditionen teilweise zu kämpfen. In Matthäus 23 gibt es ein ganzes Kapitel voll, in dem er mit den Traditionsbewahrern, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten eben auch solche Streitgespräche führt. Dort taucht immer wieder so ein Satz auf: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihr teilweise eben die Traditionen auch höher achtet als das Wort Gottes. Traditionen, die positiv sein können, aber eben auch schnell ins Negative umschlagen können, weil sie nur leere Hülle sind. Traditionen, weil sie Gesetze sind. Mir geht es eben nicht darum, Traditionen als Gesetze zu betrachten oder als leere Hüllen, sondern durchaus als Bereicherung für unser Leben. Bei dem Thema verwurzelt beten geht es nicht um diese leeren und hilflosen Aktivitäten, die man einfach im Leben machen muss, weil man eben Christ ist. Es geht vielmehr um feste Gewohnheiten, die unser Gebetsleben auch bereichern können. So bereichernd, wie auch ein Weihnachtsfest sein kann oder auch irgendein anderer Sonntaggottesdienst, an dem man aus Tradition in den Gottesdienst kommt und obwohl man es nicht wollte, von der Botschaft, die man gehört hat, angesprochen wird. Ein Weihnachtsfest, das ganz neu auch zu einem Erlebnis wird, weil Christus nicht einfach nur wie viele Male zuvor auch gepredigt, im Stall geboren wurde, sondern in mir selbst geboren wurde. Verwurzelt beten heißt tatsächlich auch zu diesem Punkt zu kommen, dass Christus in mir selbst geboren wird. Traditionen, die für manch einen völlig Banane zu sein scheinen, aber doch auch so wertvoll sein können, weil Gott eben auch da drin stecken kann. Eine Botschaft, die das Leben verändern kann, dank einer in manchen Augen auch sinnlosen und öden Tradition. Gewohnheiten im Gebetsleben wie feste Gebetszeiten, Zeiten, die für uns zu einer Tradition werden, aber eben nicht zu einer leeren oder gesetzlichen Tradition, sondern zu einer Gelegenheit, in der wir mit Gott kommunizieren. Eine Gewohnheit, die Gott gebrauchen kann und auch durch eine Routine hindurch unser Leben mit seiner Wirklichkeit erfüllen kann. Eine Routine, die bei uns zum Beispiel auch schon über mehrere Generationen hinweg tradiert wird, ist das Beten zum Essen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt, dass man, bevor man sich hinsetzt, dann betet. Das kann bei den Kindern ganz schlicht sein. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Manchmal klingt das wie ein Reim, der aufgesagt wird. Manchmal eben wie eine leere Hülle. Aber manchmal darf ich persönlich mich auch angerührt wissen von eben nur so einer kleinen Tradition. Weil ich weiß, diese Gaben, die jetzt vor mir auf dem Tisch liegen, die habe ich nicht einfach nur so, sondern die habe ich tatsächlich auch in Dankbarkeit Gott gegenüber empfangen. Eine kleine Routine, eine kleine Tradition, die ja manchmal nur etwas Abgespieltes sein mag, aber manchmal eben doch auch mein Herz neu berührt. Ein biblisches Beispiel für eine feste Gebetszeit ist im Alten Testament zu finden. Wir haben vorher auch schon auf diesen Vers aus Daniel gehört. Daniel selbst, er war ein Jude im 6. Jahrhundert vor Christus, also vor 2600 Jahren hat er gelebt, der in der Stadt Babylon gelebt hat. Und eben damals zu dieser Zeit herrschten die Meder und Perser über ein Reich von Griechenland bis an die Grenzen Indiens. Also dieses Reich, das bei uns eher als Nahe Osten bekannt ist. Und von diesem Reich aus war Babylon die Hauptstadt. In dieser Hauptstadt war eben auch dieser König. Der König zu dieser Zeit hat eben ein Gesetz erlassen, das besagte, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen kein anderer Gott angebetet werden dürfte als der König allein. Und eben in dieser Situation heißt es dann in Daniel 6, Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass eben ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Eine feste Tradition, die in ihm drin ist, dreimal am Tag sich so eine Zeit zu nehmen, ich bete jetzt. Morgens, mittags und abends vermutlich, so würde man jetzt direkt einschätzen, dieses dreimal am Tag. Für Daniel und viele andere Juden war das Gebet dreimal am Tag eine feste Gewohnheit, die aber auch nicht nur eine leere Hülle war. Denn Gebet, auch wenn es zu einer Routine wird, ist und bleibt Kommunikation mit Gott. Ein Moment, an dem man sich bewusst oder unbewusst Zeit mit Gott selbst nimmt. Und weil Gebet eben auch ein persönliches Verhältnis zu Gott, von Gott zu mir und von mir auch zu Gott bedeutet, kann auch eine feste Gebetszeit eben ein Moment sein, in dem Gottes Wirklichkeit in meinem Leben neu auch auftaucht. Und für Daniel wurde dieses Gebet aus Kapitel 6 tatsächlich auch zu solch einem Moment der Wirklichkeit Gottes. Das könnt ihr gerne zu Hause selbst nachlesen und in diese Geschichte mit eintauchen. Ich möchte einfach nur dort herausnehmen, eben solche Traditionen können sehr wertvoll sein. Eben in dieser Tradition, dass das Gebet einen festen Platz im Leben hat und nicht einfach nur eine Pflicht ist, sondern ein Privileg, eine Chance, sowohl Gott zu begegnen, als auch selbst von Gott ergriffen zu werden. Das ist auch etwas, was vielen anderen nach Daniel und auch noch nach Christus selbst wichtig geworden ist. Gebet ist eine Zeit, in der ich mich von Gott verändern lassen kann. Eine Zeit, in der nicht einfach nur irgendwelche Verse runtergerattert werden, sondern eine Zeit, in der Gott tatsächlich auch zuhört. Auch bei einem routinierten Gebet zum Essen. Gott hört zu. Sind wir uns dessen bewusst, dass Gott unsere Gebete zuhört, egal wie lieblos wir sie manchmal runterrattern? Und Gott erhört manchmal eben auch solche Gebete. Das ist zum Beispiel auch einem Mann namens Origenes wichtig geworden, der im 3. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Er war mit etlichen Philosophen seiner Zeit im Gespräch und diese hatten dann hinterfragt, etwas, was vielleicht auch in unserer Zeit durchaus hinterfragt werden könnte: Was ist denn der Nutzen vom Gebet? Wenn du sagst, dein Gott weiß doch alles, er weiß alles, was in der Zukunft liegt, ist doch Gebet völlig zwecklos. Auch kann nichts, das gebetet wird, den Willen Gottes ändern, weil doch Gottes Plan schon feststeht. Was für einen Sinn hat dann Gebet? Eine sehr herausfordernde Frage, die diesem Mann eben auch angetragen wurde. Und bei Origenes wird deutlich, der Nutzen des Gebetes, und auch wenn es noch so routiniert sein mag, liegt weniger in der Beeinflussung Gottes durch den Menschen, als in der Wirkung des Gebets auf den Beter selbst. Denn das Gebet, das verändert mich. Denn ich bin es, der sich bewusst sein darf, ich trete jetzt in die Gegenwart Gottes. Dabei hat auch die Form, wie gebetet wird, einen Einfluss auf den Beter selbst. In der Geschichte von Daniel haben wir gelesen, dass er auf seine Knie gefallen ist. In vielen Traditionen wird aber auch das Stehen im Gebet praktiziert. Teilweise sogar das Hände erheben zu Gott. Manche Traditionen, die für uns, die wir oftmals im Sitzen mit gefalteten Händen und leicht geneigtem Haupt beten, dann auch befremdlich wirken, weil wir so sehr in unserer Tradition sind. Traditionen, die vielleicht aber auch eine Bereicherung sein können. Kann das für uns eine Bereicherung sein, wenn wir lesen davon, von diesem Mann aus Daniel 6, der auf seine Knie gefallen ist vor Gott, dass man sowas auch mal ausprobiert? Ich weiß, wir brechen selbst sehr ungern aus unseren Gewohnheiten raus, weil wir uns da doch so sehr auch dran gewöhnt haben. Aber vielleicht stecken eben auch in manchen Traditionen sinnvolle und gute Sachen drin, die wir mit rausnehmen dürfen für unser eigenes Leben. Was ich mitgeben möchte, ist, dass wir unsere eigenen Traditionen erweitern können. Vielleicht sogar neue Gewohnheiten hinzugewinnen, weil daran nicht eben ein Gesetz zu finden ist, sondern eine Chance, Gott auch auf neuen Wegen zu begegnen, die doch auch voll mit Traditionen sein können. Traditionen, die sich teilweise aber auch über hunderte von Jahren bewährt haben. Und Traditionen, die wir vielleicht eben auch in diese Geschichte aus Matthäus 23, wenn ihr dort mal zu Hause auch mit reinstöbert, da sieht man, dass Christus tatsächlich auch relativ aggressiv gegenüber solchen Traditionen auch vorgeht, weil die Traditionen zu einem Gesetz geworden sind, einem Verlangen. Das muss so gemacht werden, das haben wir immer so gemacht. Vielleicht kennt ihr sowas auch, aber eben darum geht es ja nicht. Eine Tradition ist ja nicht dafür da, dass man das so macht, weil man es immer so gemacht hat, sondern weil es zu einer Gewohnheit sein kann, in der eben auch Leben drin steckt. Tradition nicht um der Tradition willen, sondern um der Möglichkeit, um der Chance willen, Gott zu begegnen. Wenn man zurückblickt eben auf eine lange Zeit, in der sich etliche Menschen mit Gott, aber vor allem auch mit dem Gebet beschäftigt haben, wird deutlich, dass nicht alles, mit dem sie sich beschäftigt haben, immer auch gut war. Es gibt manches in den Geschichten, was vielleicht nicht wiederholt werden sollte. Andere Dinge wiederum können ein wahrer Schatz sein. Eine Bereicherung für unser eigenes Gebetsleben. Es gilt in diesem Ganzen zu prüfen und das Gute zu behalten, so wie es auch im 1. Thessalonicher 5, Vers 21 heißt. Prüft alles, das Gute aber behaltet. So wie Christus diesen Juden damals, denen er begegnet ist, die so in ihren Traditionen verhaftet waren, gesagt hat, eure Traditionen, die stellt ihr über das Gesetz, die stellt ihr über den Willen Gottes. So kann das nicht sein. Prüft doch diese Traditionen. Manches mag vielleicht gut sein, sich bewusst auf einen Sabbat einzulassen, auf einen Sonntag, wie wir ihn heute begehen. Dass man weiß, dieser eine Tag, an dem gehe ich in den Gottesdienst. Da nehme ich mir ganz bewusst Zeit dafür. An diesem Sonntag Gottesdienst kann ich auch Gott begegnen. Aber nicht einfach nur, weil ich es muss. Nicht einfach nur, weil mich meine Mutter oder mein Vater dazu gezwungen hat, schon seit 50 Jahren in eben diesen Gottesdienst zu gehen und ihn so zu erleben, wie ich ihn nun einmal erleben muss. Als routiniert, als eine Liturgie, die abgeleiert zu sein scheint, in der kein Leben steckt. Gebet, aber auch Gottesdienst als eine Chance, Gott zu begegnen. Seine Wirklichkeit in meinem Leben auch neu Sehnsucht gewinnen zu lassen. Wir sind verwurzelt in einer Glaubensgeschichte, die schon Jahrhunderte und Tausende von Jahren alt ist und die immer wieder neu auch dieses Bewusstsein ins Zentrum gerückt hat. Es geht beim Beten um die Gemeinschaft, um Kommunikation zwischen Gott und mir. Gebet ist eine wichtige Zeit, die wir, wie wir gesehen haben, doch auch von Ablenkungen aller Art angefochten ist. Ein weiterer Mann, der schon etliche Jahrhunderte vor uns gelebt hat, ist der gut bekannte Martin Luther. Der ein oder andere kennt ihn, vielleicht nicht persönlich, dazu seid ihr zu jung, ich auch. Aber eben dieser Martin Luther, der hat auch einmal gesagt, sobald er an den gekreuzigten Jesus denken will, dann wird er eher an eine nackte Frau, einen Haufen Gold oder auch an Spanien denken, als an Gott. Auch die Menschen vor uns, die haben mit etlichen Ablenkungen zu kämpfen. Auch sie sind in ihrem Alltag manchmal so herausgefordert gewesen, diese Zeit tatsächlich auch mit Gott zu verbringen, dass sie lieber andere Sachen gemacht haben. Vielleicht denkt nicht unbedingt jeder gerne an eine nackte Frau oder an Gold oder an Spanien, aber es gibt genug andere Sachen, die einen selbst ablenken können, die die Gedanken gefangen nehmen. Was für Martin Luther eine hilfreiche Gewohnheit war, doch auch immer wieder im Gebet durchzudringen, ist ein Drei-Punkte-Plan, den er sich vorgenommen hat. Drei-Punkte-Pläne, die lieben wir. Die sind ganz kurz und prägnant, vielleicht kann man die sich tatsächlich auch merken. Und auch der Martin Luther, der hat diesen Plan sehr gemocht, denn auch der ist noch ein bisschen älter als er selbst. Diese drei Punkte sind Lesen, Meditieren und Beten. Ja, tatsächlich auch dieses Wort meditieren, mit dem manch einer vielleicht sogar Probleme haben mag. Es geht hier bei diesem Wort darum, ganz intensiv nachzudenken. Vor allem aber auch in dem Zusammenhang mit dem Lesen. Für Martin Luther und für viele andere Leute vor uns war es wichtig, zunächst einmal die Bibel herauszunehmen, aufzuschlagen und einen bestimmten Bibeltext zu lesen. Sich darin dann auch Gedanken zu machen, darüber ins Gespräch zu kommen, auch ins Selbstgespräch oder auch ins Gespräch mit Gott zu kommen. Was heißt denn das? Meditieren darüber. Und dann eben auch diesen Übergang vom Meditieren ins Gebet. Denn Beten ist nach Martin Luther eben dieser fließende Übergang auch vom Meditieren ins Gebet. Bei ihm wird deutlich, Gebet ist nicht allein das mündliche Gebet, sondern alles, was die Seele schafft, in Gottes Wort. Sei es hören, reden, achten oder auch betrachten des Wortes Gottes. Wegen unserer menschlichen Schwäche hielt Martin Luther es für wichtig, das Beten an Texte zu binden. Denn für ihn ist und bleibt das Gebet eine Antwort auf das Wort Gottes. Diese Antwort äußert sich für ihn zuerst im Dank, dann im Bitten. Denn auch unsere menschliche Bedürftigkeit ist wichtig vor Gott. Unsere Gebete sollten jedoch nicht nur aus Bitten bestehen. Denn unsere Gebete sind tatsächlich auch Dank Gott gegenüber. Dank für das Wort, das wir lesen dürfen. Dank für all das, was Gott in unserem Leben wirkt. Am Ende der Predigt will ich nochmal eben auf diese Frage vom Anfang zurückzukommen. Wie kann ich im Gebet dranbleiben? Was mir persönlich in diesem Ganzen wichtig geworden ist, ist das Gebet, dass das Gebet nicht auf eine bestimmte Form angewiesen ist. Es gibt unterschiedliche Arten zu beten, die alle durchaus ihre Berechtigung haben. Es gibt aber eben auch in diesen unterschiedlichen Arten zu beten einige Sachen, von denen ich persönlich profitieren darf. Mir persönlich tut es zum Beispiel gut, wenn ich im Gebet auch mal auf die Knie gehe. Mir ganz bewusst mache, das ist ein König, vor dem ich treten darf. Ein König, vor dem ich mich auch niederknien darf, ihm begegnen darf, weil er derjenige ist, der die Welt geschaffen hat. Mir tut es auch gut, wenn ich manchmal im Gebet stehen darf oder aber auch in der Gemeinschaft stehen darf und gemeinsam in einer Gemeinde das Vaterunser beten kann. Auch wenn das vielleicht auch manchmal zu einer Routine wird, aber auch doch ein Moment, an dem ich weiß, ich bin versammelt mit meinen Glaubensgeschwistern und gemeinsam treten wir vor diesen einen Gott. Gemeinsam dürfen wir erleben, was nicht nur mich ausmacht. Mir tut es auch gut, wenn ich eine bestimmte Zeit habe, in der ich beten kann. Sozusagen ein festes Rendezvous mit Gott, auch wenn das nicht jeden Tag stattfinden kann. Darüber hinaus bin ich froh, dass ich zu jeder Zeit, an jedem Ort zu Gott kommen kann, denn ich weiß, Gott selbst wohnt in meinem Herzen. Ich profitiere von dem Gebet als Antwort auf das Wort Gottes, weil das Bibellesen und das Nachdenken über Gottes Wort mein Herz berührt. In dem Ganzen will ich aber auch festhalten, es gibt keine Form des Gebets, die für alle gleich richtig und wichtig ist. Und doch können wir auch von der Form des gemeinsamen Gebets eben zum Beispiel im Vaterunser profitieren. Wir können auch vom gemeinsamen Gebet, gelebt als eine Gebetsgemeinschaft, profitieren. Und auch das wollen wir tun in diesem Gottesdienst. Auch das wollen wir gleich in einem nächsten Schritt tun, eine Gebetsgemeinschaft haben. Doch zunächst wollen wir einmal noch ein gemeinsames Lied singen. Denn auch so ein Lied ist oftmals nichts anderes als ein Gebet, das mit Musik hinterlegt ist. Eine Zeit, in der ich selbst Gott begegnen kann, weil ich mich auf ihn ausrichte und erkenne, er ist schon da.